Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Retter Jesus Christus. Wer hat in der letzten Woche eine gute Nachricht gehört? Wenig, ja? Lydia? Ja? Großartig, super. Die Barbara auch noch? Wow, gut. Ich nehme an, wenn wir so weiter tun, haben wir dann den ganzen Gottesdienst gefüllt. Ja, da hinten noch. Toll, eine gute Woche. Ja, ich habe auch gleich, vorgestern habe ich zwei gute Nachrichten gehört. Das eine, der Matthias hat seine Kochprüfung bestanden. Jetzt ist er Geselle und die Welt steht ihm offen. Wir freuen uns mit ihm. Und eine gute Nachricht hat mir der Orthopäde vor zwei Tagen verkündet. Ich habe keinen Meniskusriss, sondern nur keinen Innenbandriss, nur eine heftige Zerrung. Und es gibt Maßnahmen wie Kühlen, Voltaren und Topfenwickel. Keine Operation, nicht pressen, stoßen, springen. Leider kein Ski, aber alles andere kann ich schon machen. Wer eine gute Nachricht hat, der freut sich drüber. Also das ist Kennzeichen einer guten Nachricht, dass man sich wirklich freut. Und wenn er recht begeistert ist, dann redet er auch drüber und erzählt es anderen, so wie ihr und wir heute, ja? Also ich bin recht begeistert, erzähle anderen. Das heißt aber auch noch nicht, dass es euch was nutzt. Ja? Also, denn ihr habt ja nicht das kaputte Knie, was dann nicht so schlimm ist in Wahrheit. Aber es gibt eine gute Nachricht heute für euch alle, die uns alle betrifft, und die möchte ich euch nahe bringen. Geschrieben hat sie Paulus in seinem Brief an die Römer im ersten Kapitel, Vers 13, 17 bis 17. Und ich lese das und bitte euch, wenn möglich, aufzustehen. Ich möchte, dass ihr wisst, Brüder, ich habe mir schon oft vorgenommen, zu euch zu kommen, aber bis jetzt wurde ich immer daran gehindert, denn ich wollte auch unter euch einige Frucht haben, wie auch unter den übrigen Völkern. Das bin ich allen schuldig, ganz gleich, ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. Ich bin bereit, auch euch in Ruhm die gute Nachricht zu verkünden. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Denn sie ist eine Kraft Gottes, die jeden erlöst, der im Vertrauen fest bleibt. Im Besonderen den Juden und auch den Heiden. Denn die gute Nachricht enthüllt Gottes Gerechtigkeit aus Glauben zum Glauben. So steht es schon geschrieben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Also, welche gute Nachricht habe ich für euch, wo doch Paulus den Brief nicht schickt nach Wartberg oder nach Schlierbach, sondern nach Rom, die damalige Welthauptstadt, so wie heute London oder New York. Wie können wir sagen, der Brief gilt auch uns? Ganz unter uns, nicht weitersagen. Der Micheldorf und Klaus wurden auch genannt in dem Brief, denn Paulus redet von Griechen und Barbaren, Gebildeten und Ungebildeten. Also, wir wissen nicht, was wir sind. Ja. Paulus ist weltläufig und er hat ein Herz für die Nationen, so wie bei uns auch in Kirchdorf unglaublich viele Nationen beheimatet sind, die alle zu uns gekommen sind. Der Paulus geht in die Welt, aber er war noch niemals in Rom. Er kennt die Gemeinde dort nur vom Hörensagen und was er hört, das ist gut. Es gibt dort nämlich Christen unterschiedlicher Herkunft. Die kommen aus den Juden, Griechen, andere Nationen. Und zwischen ihnen gibt es kaum Spannung, das merken wir an dem Brief, denn viele andere Briefe, die der Paulus geschrieben hat, da sagt er immer, es gibt Spannungen unter euch. An dem Brief an die Römer kommt sowas kaum vor, aber er verbindet immer wieder die Heiden und die Juden. Das heißt, es muss eine gute Gemeinde gewesen sein. Alle Welt redet vom Vertrauen der Gemeinde in Rom. Das schreibt der Paulus schon ein paar Verse vorher in dem Brief. Die Gemeinde ist weltbekannt. Kennen wir das? Viele Nationen, auch in Kirchdorf, vielleicht redet nicht alle Welt vom Glauben hier bei uns in Kirchdorf, doch wir sind sicher auch über die Grenzen von unserem Ort bekannt als eine Gemeinde des Glaubens. Aber was ist nun die gute Nachricht? Punkt 1, Gott sieht dich. Der Paulus sieht nämlich die Gemeinde und damit sieht Jesus die Gemeinde. Denn Paulus ist ein Apostel Jesu. Paulus sieht auch ihren Glauben. Das drückt er auch aus. Und er bedauert es, dass er nicht persönlich face-to-face bei ihnen sein kann, sondern nur virtuell, offline, im Homeoffice Remote, wo auch das Internet ausgefallen ist und er per Hand schreiben muss. Er wäre gerne in Person gekommen, um ihnen etwas zu geben, nämlich geistliche Gaben. Das schreibt er auch ein paar Verse vorher, sehr geheimnisvoll, was das sein mag. Warum? Um sie zu ermutigen. Wo er nun nicht selber kommen kann, schreibt er zumindest einen Brief und der beginnt, wie wir gehört haben, mit einem Zuspruch. Gott möchte unter euch Frucht bringen. Paulus möchte unter den Römern Frucht haben. Gott möchte unter den Kirchdorfern Frucht haben. Das ist die gute Nachricht. Wie lesen wir denn diese Bibelstelle? Ich kenne die folgende Auslegung. Paulus will Menschen für die Gemeinschaft mit Gott gewinnen. Die Frucht sind die Neubekehrten. Das würde dann so ungefähr bedeuten, also der Paulus sagt, ich will unter euch Frucht bringen und ich will gerne zu euch kommen. Wenn ich dann komme, dann halte ich dort eine Predigt. Und ihr seid praktisch das Netzwerk, ihr ladet die Leute ein, dass ich dann, wenn ich dann komme, die Predigt halte. Ich lehre die Leute, die kommen dann zum Glauben und das ist die Frucht. Kennt ihr diese Auslegung? Ja? Und wie geht es euch damit? Ich frage mich, ich habe gefragt, wer ist jetzt praktisch neu heute oder wir sind Gäste heute in der Gemeinde? Wo sind dann diese Neubekehrten in unseren Reihen? Oder fehlt uns der Paulus? Schließlich hat ja nicht jeder die Gabe der Evangelisation. Und wenn wir eine Evangelisation haben, zum Beispiel Pro Christ oder der Parzani kommt per Video einschalte, kommen dann überhaupt Ungläubige hierzu in unsere Gemeinde? Und was tun wir dann mit ihnen? Ist das jetzt wirklich die gute Nachricht, die der Paulus meint, dass er sie an die Römer gesandt hat mit dem Brief? Oder meint Paulus vielleicht etwas anderes, Zusätzliches? Das schließt ja das eine das andere nicht aus. Ich versuche eine zweite Auslegung. Paulus will die Gemeindeglieder in der Gemeinschaft mit Gott stärken. Die Frucht, von der er spricht, das ist das Herz der Menschen, die der Paulus mit seinem Brief direkt anspricht. Und das ist die Gemeinde in Rom. Die Menschen, die auf Jesus vertrauen. Wir waren nicht nur unrettbar in der Gottesferne und brauchten Jesus, wir brauchen ihn auch jetzt noch. Heute zum täglichen Entkommen, zur täglichen Zuflucht, Bewahrung, Heilsein, Heilwerden, Befreiung von unseren Sünden. Sonst leben wir unerlöst und fruchtlos. Es kommt Paulus auf das geistliche Wachstum der Gemeinde in Rom an, nicht nur auf die geistliche Neugeburt. An uns gerichtet, es geht Gott um das Leben aus Glauben hier in Kirchdorf, hier und heute, um das, wie sich unsere Seele, unser Geist, unser Körper verändern, auf Christus hin. Wie wir uns als Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu und als Gemeinschaft in Kirchdorf entwickeln. Für diese Auslegung spricht auch der letzte Vers aus dem Bibeltext, den wir gehört haben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Oder wie es im ersten Teil unserer Bibel steht, beim Propheten Habakuk, Der Gerechte lebt in seinem Vertrauen. Der Mensch, der gerecht ist, wird sein Leben leben in seinem Vertrauen. Das heißt, der Gerechte lebt im Glauben und nicht der Gerechte kam zum Glauben. Es geht nicht um die Hochzeit, es geht um das Eheleben. Wie sich eine Frau bei ihrem Mann beschwert: Du sagst mir nie, dass du mich liebst. Und der Mann antwortet: Aber Schatz, das habe ich dir doch schon bei unserer Hochzeit gesagt. Das empfinden wir als absurd. Zu Recht. Wir denken: Lieber Mann, deine Frau braucht, dass du ihr jeden Tag sagst, dass du sie liebst und jeden Tag, wie schön sie ist, wie wertvoll, wie er keine andere hat, die ihn so begeistert. Das hast du sicher heute schon deiner Frau gesagt. Für die Frauen auch, es gibt vielleicht umgekehrt etwas, was sie ihren Männern sagen können. Der ganze Brief des Paulus zielt auf die Veränderung des Herzens hin. So heißt es in Kapitel 6, ihr seid von der Sünde befreit und Gottes Diener. Ihr habt eure Frucht zur Heiligkeit, das Ende ist ewiges Leben. Also er erwähnt, ihr seid praktisch von der Sünde weggekommen. Jetzt in diesem Leben habt ihr eine Frucht auf die Veränderung hin. Und erst am Ende ist das ewige Leben. Also er sieht den ganzen Menschen von der Bekehrung, das Leben bis zum ewigen Leben in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Was wir jetzt schon haben, aber was tun wir damit? Ja? Es soll halt nicht so sein wie bei dem Ehemann, ja, der nur bei der Hochzeit sagt, ich liebe dich. Auch im ganzen Kapitel 12 im Römerbrief geht es dann um das Leben aus dem Glauben. Die Frucht ist nicht ein einmaliges Event. Sie ist das dauerhafte, nachhaltige, konkrete Tun und Handeln. Das Verändern von Fühlen und Denken hin zu Heiligkeit und im Glauben. Ein Beispiel haben wir auch in diesem Naaman gehört, in dieser Schriftlesung, dem ausländischen Heerführer. Er überwindet sich erst einmal zu Elisa zu kommen, zu dem Prophet, und bittet ihn um Gesundheit. Die Antwort, sich im Jordan zu baden, verschreckt ihn. Was, dieses Rinnsal? Es verletzt seinen Stolz, er schämt sich. Und noch nicht einmal kommt der Prophet zu ihm persönlich, um ihn zu heilen, sondern nur ein Mitarbeiter. Doch sein Knecht korrigiert ihn: Der Prophet will nur wenig, dann tu es doch. Überwinde Stolz und Scham. Hab Glauben, vertraue, gehe diesen Schritt, nachdem du doch schon so weit gegangen bist, um überhaupt zu den Propheten hinzukommen. Also dieser Naaman hat schon mal einen Schritt gemacht, er zaudert, ja, weil er von Stolz und Scham überwunden ist und sein eigener Knecht sagt ihm, jetzt geh doch einen Schritt weiter. Ja. Und das heißt, er geht wieder einen Schritt weiter. So ein Hin und Her ist unser Glaubensleben eben auch oft, ja. Und Naaman geht den nächsten Glaubensschritt, sein Vertrauen wird dadurch gefestigt, er geht aus Glauben zum Glauben. Wenn wir ein wenig innehalten, im Grunde genommen möchte jeder und jede für Gott Frucht schaffen. Wir haben eine tiefe Sehnsucht danach. Wir haben auch eine Sehnsucht in unseren Ehen nach tiefer Gemeinschaft, wissen aber oft nicht, wie wir Mauern überwinden. Wir haben uns getraut, ja, sollten aber auch im Vertrauen zueinander wachsen. Ebenso mit Gott. Ja, wir glauben, dass wir gerettet wurden, das ist richtig. Aber wie können wir nun im Vertrauen täglich wachsen? Paulus schreibt: Die Kunde von eurem Vertrauen breitet sich in der ganzen Welt aus. Ich will kommen und unter euch Frucht haben, gerechte Menschen, die ihr Leben leben durch Vertrauen. Wie kann das gehen? Die gute Nachricht ist, wir können die Kraft des Evangeliums nutzen und neue Schritte gehen und so Frucht bringen. Andrea sagt uns nun, wie wir diese Kraft ergreifen können.
Genau, das haben wir uns so ausgemacht, dass ich jetzt an der Stelle was sage. Aber es kommt immer anders, als man so denkt. Ich meine, ich sage trotzdem was, aber was ganz was anderes wie das, was ich ursprünglich geplant habe. 2 Tage hintereinander war ich jetzt von früh bis abends beschäftigt, das habe ich vorher gewusst, deswegen habe ich das, was ich heute sage, natürlich schon ganz toll vorbereitet gehabt. Und komme gestern Abend heim und denke mir, okay, jetzt sortiere ich das noch schön hier in die Mappe ein. Was stelle ich fest? Der Wolfgang hat es nicht ausgedruckt, den Gottesdienst. Ich habe natürlich angenommen, er hat das alles gut ausgedruckt. Hat er nicht gemacht. Mein Stress wächst ein bisschen, weil es war schon spät am Abend und was ich noch alles erledigen muss. Dann sagt der Wolfgang, kein Problem, ich drucke das jetzt aus. Der Drucker geht nicht. Auch kein Problem, der Wolfgang geht zum Nachbarn. Nachbar hat keinen Drucker. Gott sei Dank wohnen die Grundners nicht so weit weg und der Gerhard hat das dann im Endeffekt ausgedruckt, aber mein Stresslevel war schon ziemlich hoch und es wird immer später und immer später. Und ich lese mir dann, ich ordne das hier schön in die Mappe ein und lese mir das nur einfach zur Sicherheit noch einmal durch und merke, der Wolfgang hat seine Predigt leicht verändert. Und das, was ich sagen will, passt nicht mehr dazu. Und in dem Moment bin ich wirklich innerlich ausgezuckt, sagt man. Und nicht nur innerlich, sondern auch ein bisschen äußerlich, weil das einfach nicht mehr passt hat. Und es war schon spät am Abend und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich meine, vielleicht nicht genau diese Situation, aber so Gedanken, die dann kommen, ist eh klar. Wir zwei schaffen das nie, einen Gottesdienst miteinander machen. Wie soll sich das überhaupt irgendwie ausgehen, dass ich da jetzt noch was erfinde? Und interessiert es auch irgendwen, was ich dazu sagen habe? Wie soll ich was von der Kraft Gottes sagen, wenn alles schief geht? Ja, wo ist die Kraft Gottes überhaupt? Ja. Und ich habe so ziemlich auf den Wolfgang eingeschimpft und bin dann, habe auch über mich selber so geärgert, dass ich das nicht schon längst ausgedruckt gehabt habe und gemerkt habe, dass die Patrone leer ist. Und gehe dann rauf ins Zimmer und bete. Das war noch gescheit von mir. Und mir ist dann, und ich glaube, dass wirklich dann, also Gott hat einfach zu mir gesprochen. Und ich bin runtergegangen wieder, bin zum Wolfgang hin, habe ihn um Vergebung gebeten für mein Verhalten. Das war sehr schwer, weil eigentlich war ja er schuld. Ja. Aber für mein Verhalten habe ich ihn um Vergebung gebeten. Und wir haben dann miteinander gebetet und ich habe gemerkt, wie ich muss meine Gedanken ersetzen. Ja? Alles das, was vorher so in meinem Kopf drinnen war, was ich gerade gesagt habe, ja? Also keiner hört mir zu, es interessiert gar keinen. Wir kennen das eigentlich überhaupt nicht miteinander. Mir fällt nichts ein, was ich sagen soll. Alles das habe ich bewusst und absichtlich, sage ich jetzt, wirklich bewusst auf die Seite geschoben und habe gesehen, dass der Feind uns da ganz schön angreifen will. Am Abend vor einem Gottesdienst ist das ein ganz schöner Angriff, nicht? Wenn wir uns das vornehmen, wir machen das miteinander. Und wir haben dann miteinander gebetet und konnten dann danken auch wirklich, dass wir das miteinander machen können. Danken, dass Gott eingreift. Danken, dass Gott selber ja mit euch, mit ihnen reden will. Danken, dass er im Schwachen mächtig wird und das, was ich zu sagen habe, er irgendwie schon verwandeln wird, dass es für irgendwen weiterhilft. Er hat meine Zweifel und meine Verdammnis weggenommen und ich habe mich aber auch, und das, dazu möchte ich euch ermutigen, wir müssen uns wirklich auch echt und absichtlich entscheiden, diese Zweifel und diese Verdammnis, diese Lügen, die uns der Feind in solchen Situationen einflüstern möchte oder einflüstert, nicht nur möchte, sondern auch tut, das auf die Seite stellen und uns dem Wort Gottes zuwenden und wirklich dem, was sagt er über uns, was sagt er über die Situation. Ja, und im Endeffekt waren wir dann eigentlich recht glücklich miteinander, sind es im Moment auch noch. Und wir können das jetzt auch da machen miteinander. Und ich denke mir, das war so ein Stück Kraft Gottes, die ich erlebt habe. Ja, das hätte man, wenn ich da hängen geblieben wäre in meinem Zorn auf den Wolfgang, was auch schon vorgekommen ist, dann komme ich auch Jesus nicht näher. Ja? Dann erlebe ich auch nicht, was er machen kann oder wie er mich sieht oder was er anrichten kann. Und diese Kraft Gottes können wir jeden Tag erleben, wenn wir uns bewusst entscheiden, auf das zu hören und das zu glauben, was er sagt und nicht das, was in unserem Kopf da an Stimmen abbrennt.
Ja. Das ist die Kraft des Evangeliums. Amen.